Das, was mich beschäftigt hat, ist etwas, worüber ich nie gepredigt habe. Nie eigentlich. Nie. Nie. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, obwohl ich müsste eigentlich. Und zwar, das ist Jeremia 18. Das hat zu tun mit diesem Töpfer, Besuch von Jeremia bei der Töpferwerkstatt. Und Untertitel könnte man sagen, formbar in die Hand des Herrn sein. Formbar in die Hand des Herrn. You speak German, Englisch? Oh, ihr sprecht Deutsch, okay, okay. Deutsch? Okay, very good. Sehr gut. Sorry. Okay, aber Jeremia 18, formbar in die Hand des Herrn sein, bleiben, was bedeutet das? Und da stehen Schlüssel, Schlüssel für Heilung der Vergangenheit, Schlüssel, um Gott zu lieben, von ihm geliebt zu sein. Kein Stein des Anstoßes, einfach in seine Hand, ihm vertrauen. Das ist immer so ein etwas schwieriger Begriff, Vertrauen und so. Und es ist wichtig für die Zukunft, für was Gott vorhat, dass wir wirklich lernen, formbar zu sein, ihm zu vertrauen. Auch für die, glaube ich, umwälzende Dinge, die er tun wird in der Zukunft. Wir können Gott nicht kontrollieren. Amen. Und in Jeremia 18, ich lese mal ein paar Vers, da sagt der Herr zu Jeremia, mach dich auf, geh hinab in das Töpfershaus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfershaus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel wie diese Töpfe, spricht der Herr. Und das ist auch für uns die Verheißung für Israel und die Art, wie Gott umgeht, wie sein Charakter ist, seine Prinzip, gemäß sein Charakter, sind auch für uns gültig. Amen. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, hier wie diese Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Okay, dann erklärte ein bisschen noch in folgende Versen, wie es konkret von seiner Sicht aussieht und auch wie er manchmal verletzt über unsere Handeln sein kann. Und wie wir, was wir von ihm erwarten können, wie wir unsere Verhältnis zu ihm sehen. Und oft denken wir nicht darüber nach. Er ist der Herr. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, das sich es ausreißen, einreißen, zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, das sich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meine Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheiße, hatte zu tun. Und erstmal bis dahin, es gibt noch einen dritten Teil, aber was sagt Gott damit? Gott sagt, er ist der Herr. Er ist der Herr und er ist nicht, wie wir denken. Wir haben vielleicht eine Prophetie bekommen und wir warten drauf auf die Erfüllung. Ja, du hast doch gesagt, du hast es mir gesagt in meiner Stillzeit, ein Prophet hat gesagt und wo ist es? Wo ist es? Aber Gott ist, wie ich immer sage, der Heilige Geist ist unvorhersehbar. Das bedeutet nicht, dass er einfach so, so locker flockig mal Dinge verändert, sondern er ist gerecht, aber er ist flexibel. Und wir als Christ, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben wollen, ist es ganz wichtig, dass wir flexibel sind, dass wir formbar in seine Hand bleiben. Wo ich auf die Kunsthochschule in Hamburg war, dann mein Fach war nicht Töpferei, aber ich habe für das, ich habe noch nie darüber gepredigt, obwohl mir das sehr geläufig ist, weil wir mussten Scheine holen. Ich war da für Malerei, aber wir mussten Scheine in verschiedene Werkstätten holen. Und da gab es die Töpfereiwerkstatt, da bin ich auch hingegangen und ich habe das sehr gern gemacht. Und ich kann mich erinnern, man hatte so Klumpen, Ton, und die waren schön weich, ja. Und über Nacht musste man so ein nasses Tuch drüberlegen, damit sie nicht austrocknen. Und dann, ich habe nicht an die Scheibe so gearbeitet, ich habe an die Scheibe so irgendwie aufgebaut. Man macht so Würstchen und dann arbeitet man. Das mag ich auch sehr gern. Eigentlich, man kann sehr schöne Sachen damit machen, so etruskische Modell von Design, so alt-etrusk, so ganz schön einfach. Und man sieht die Fingerabdruck, den Duktus nennt man das, konnte man sehr gut sehen. Und es kann so eine dynamische Kraft geben, auch wenn es nicht an der Scheibe ist, die man dreht. Man kann einfach bauen. Okay? Aber ich kann mich erinnern, wir hatten also diese Klumpen, da nimmst du einen Klumpen in der Hand und du machst die Hände auch immer irgendwie nass, damit der Ton nicht an deine Hände klebt und dann kannst du arbeiten. Okay? Und das eine ist, wenn das Ding nicht gelingt, wenn es nicht das ist, du hast eine Vorstellung, wenn es nicht das ist, was du eigentlich wolltest. Und Picasso war ja nicht Christ, er war eigentlich okkult belastet. Aber Picasso sagt, ein Kunstwerk ist die Summe von Unfällen. Das ist bei Gott nicht der Fall. Okay? Aber im Fall von uns, wenn wir so arbeiten, ist das oft so. Aber ein der Prinzip, der da bleibt und den wir von Gott haben, ist die Kreativität, dass Gott Dinge macht. Und dann sieht er, wir denken, er ist festgelegt. Er weiß ganz genau, was er tun wird. Und einerseits stimmt das, weil er sieht das Ende vom Anfang schon. Aber auf der anderen Seite, er ist total kreativ. Und wir müssen mit ihm in dieser Kreativität mitgehen. Und da liegt manchmal unser Problem. Aber nochmal zurück zur Töpferei. Also, du machst so einen Topf und dann gelingt es nicht und dann kommst du auf andere Ideen. Und du wirst mehr und mehr in Inspiration, wirst total begeistert, gerade weil die Kreativität dann irgendwie entfesselt ist. Und am Ende wird es eine Erinnerung an deine ursprüngliche Idee, aber es ist anders. Okay? Und man ist flexibel, aber manchmal gelingt es auch gar nicht. Und was nicht gelingt, ist A, wenn der Ton zum Beispiel zu hart wird, wenn da Klumpen drin sind, dann kannst du das nicht mehr gebrauchen. Dann nimmst du die Klumpen weg und schmeißt sie einfach erstmal neben deinen Tisch. Und das andere ist auch, wenn man arbeitet und diesen Ton wird hart. Du kannst es nicht mehr benutzen. Und du schmeißt es einfach weg. Es kann sein, dass man etwas noch damit machen kann, es aufweichen kann, aber kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber erstmal kannst du es nicht gebrauchen. Du kannst nur einen Ton bearbeiten, wenn dieser Ton formbar ist. Und was heißt formbar? Formbar heißt, dass du formbar bist in der Hand, weil wir sind wie Ton. Wir sind wie Gefäße. Auch in die Hochzeit zu Kana werden wir verglichen eigentlich mit Gefäße, die gefüllt werden müssen mit Wasser. Und dann werden wir gefüllt, prophetisch auch mit dem Heiligen Geist. Wir sind gehorsam, wir tun einen Schritt des Gehorsams und buff, wir sind gefüllt im Heiligen Geist und die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar im Raum. Okay. Zurück zur Scheibe. Gott möchte, er nimmt dieses Beispiel, das habe ich ja nicht aus meinem Darm gesogen, sondern es ist einfach so, dass Gott uns vergleicht damit. Er vergleicht Völker, er vergleicht den Menschen und er zeigt, wie wir einfach mit ihm gut arbeiten können. Wie ist das? Wie ist ein Thron in die Hand des Schöpfers? Ich würde sagen, es labert immer, es diskutiert immer, es weiß es immer besser und weißt du, was Gott dann machen muss? Er nimmt diese harte Klumpen weg, weil das ein Zeichen von Härte, von Fleischlichkeit, das Fleisch ist hart, okay? Und er muss es trennen einfach und er arbeitet mit dem, was weich ist, was formbar ist. Und wenn alles rebelliert, wenn das ganze Ton da steht und sagt, nö, also ich weiß einfach, wie ich sein will, ja, dann nimmt er den Topf und er schmeißt es auf der Seite und dann muss er wieder einen neuen Topf machen. Und er ist unbegrenzt in seiner Kreativität, weil er jede Einzelne liebt. Und wenn du mir nicht glaubst, schau doch mal 1. Mose 2, da steht die Geschichte auch der Erschaffung von Adam. Da siehst du, wie Gott selber kreativ ist. Dann erschafft er Adam, exakt wie er ihn haben will. Stimmt? Wirklich. Und dann sagt er, aber da fehlt was. Ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Es bedeutet, dass Gott erschafft und er schafft weiter, weil er das und das vielleicht nicht perfekt genug findet. Und wir müssen mit ihm mitgehen. Anbetung. So wie heute. Wir müssen mit ihm mitgehen. Und das ist in unserem Leben auch so. Das ist in der Gestaltung unserer Berufung. Das ist in die Freisetzung in den Werk, zu dem er uns berufen hat. Wir haben 2 Engel, die uns beschützen. Aber diese Engel haben auch als Auftrag für uns, für jede einzelne von uns, die haben als Auftrag, uns zu bringen in unsere Berufung. Und nebenbei gesagt, die arbeiten auch an, bevor Leute Christ sind. Ich habe mir früher gedacht, irgendwie, ich habe das gespürt, dass etwas mich eigentlich vorbereitet hat und mich gebracht, obwohl ich kannte Gott nicht. Ja? Und wenn du dann Christ wirst, dann desto mehr, da bist du schon irgendwie fast auf dem Weg und trotzdem nicht. Das Wichtigste für die Engel ist, dass du tatsächlich dein Leben Jesus gibst und dass du übernatürlich zum Leib Christi hineingezählt wirst und dass du damit deinen Platz im Leib Christi für diese Welt, in dieser Welt nimmst als Botschafter und sonst was für den Leib, für die Welt, für Jesus, für das Reich Gottes. Amen. Aber das setzt voraus, formbar sein. Und das sind wir als Nicht-Christ nicht. Als Nicht-Christ sind wir diese Töpfe, wo Gott und die Engel arbeiten, um uns in diesen Weg zu bringen. Und wir wissen nicht, dass wir geleitet sind, etc. Aber er bemüht uns, dahin zu bringen, mehr oder wenig. Und wenn wir dann unser Leben Jesus geben, dann sagen wir, Herr, du bist der Herr, du bist der Herr über mein Leben, mach mit mir, was du willst. Und hier kommen wir, und das ist eine Ehre, wir kommen auf die Töpferscheibe des Vaters. Wow, siehst du dich irgendwie so, er nimmt dich dann und sagt, wow, toll. Also, mein Sohn ist für sie gestorben, für ihn gestorben, und jetzt ist alles okay. Okay, Nina, come on. Puff, auf die Töpferscheiben. Und dann fängt er an zu drehen und zu bauen und zu machen. Und es ist der ursprüngliche Plan, den er früher hatte. Aber dann entdeckt er da irgendwie so eine Luftblasen, das ist nicht gut, das kannst du ja dann nicht im Ofen reintun, das zerbricht das ganze Gefäß. Ja? Er zerbricht, er sieht dann Luftblasen oder er sieht dann irgend so einen dicken Klumpen und dieser Klumpen will nicht. Das ist der Klumpen, der gesagt hat, Herr, du kannst mir alles nehmen, aber das nicht. Sagt er, was haben wir denn da? Dann nehmt ihr mit seinen großen, dicken, aber sehr präzise Finger, nimmt er genau das weg und sagt, das nehme ich dir erstmal weg. Und dann denkst du, oh, eigentlich ist es besser ohne. Ich fühle mich so frei jetzt. Amen. Und so geht es einfach weiter. Formbar in die Hand des Vaters sein. Und die Bibel spricht davon, es gibt manche Bibelstelle, die davon sprechen, dass wir stille sein müssen. Still, Jesaja 30, 15, 2. Mose 14, 14, kannst du ja nochmal nachprüfen. Es sind diese Bibelstellen, die alle praktisch das Gleiche sagen. Wenn ihr nur stiller werdet, so würde euch geholfen werden. Manchmal kommt ja noch dazu, aber ihr wollt nicht. Das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und wir können uns nicht entspannen in die Hand des Herrn und einfach, wir lassen ihn machen und er knetet uns, er macht. Und solange wir weich sind, und wir einfach die Form annehmen, die er ganz gern für uns möchte. Da haben wir Einheit mit ihm. Wir sind geborgen in seiner Hand. Wir fühlen uns wohl, wir sind weich und so weiter. In dem Moment aber, wo bei uns dann der Selbstwillen aufwacht und bestimmte Dinge eingrenzt und wir sagen, nee, das nicht, dann werden wir hart. Und das ist da, wo der Kampf ist. Und wenn das der ganze Topf ist, dann muss er einfach genau das tun, was wir nennen Zerbruch im Reich Gottes. In der Mission, wo ich früher war, hieß ich eine lange Zeit Zerbruch-Milli. Die haben mich Zerbruch-Milli genannt, weil ich immer Zerbruch... Habe ich schon mal erzählt, dass da jemand mich besuchte irgendwo und ich war an der Rezeption. Und der war schon längst freigesetzt in die Werke, ich weiß nicht was, und andere machten dies und leitete das. Und ich war in der Rezeption, langweilig. Und dann kommt er so an der Rezeption, guckt so von oben und sagt, hey, hallo, und wie geht's dir? So ganz freudig. Und ich gucke ihm. Und dann sagt er, was du nicht sagst. Ja, der hatte total die Situation erfasst. Und es gibt so, manche unter uns brauchen einfach eine lange Zerbruchzeit als Vorbereitung, damit wir formbar in die Hand des Herrn. Was ist aber das Ziel? Das Ziel ist, dass wir ein wunderbares Gefäß werden, wo der Herr stolz ist, wo er sagt, wenn wir nachher im Himmel ankommen, da sagt er, na Michael, das hat mir aber Mühe gekostet, aber schau mal, aber schau mal, was aus dir geworden ist. Ein Evangelist, erste Qualität. Und du predigst jetzt am Bahnhof und oh, auf einmal bekehren sich 10 Leute und 12 Leute. Gell? Und dann guckt er den Malcolm an. Dann sagt er, Malcolm, ich habe dir auf die Töpferscheibe der Verwaltung gestellt. Und du wolltest immer abspringen von der Scheiben. Und anstatt 2 Engel hast du 4 gehabt. Und die haben dich immer zurück auf die Scheibe geholt. Und so könnte ich von einem zum anderen gehen. Aber es hat sich gelohnt. Wer weiß, was Gott noch mit dir alles machen wird. Bestimmt kein Verwalter, aber naja. Das ist die Grundlage. Ich musste auch Verwaltung machen. Jeder muss es lernen, der im Reich Gott arbeitet. Okay, ich habe das Gefühl, heute wird das ganz andere Predigt wie sonst. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich stehe hier. Aber trotzdem, ich mache einfach mutig weiter. 3. Und nun sprichst du den Leuten in Juda, das spricht der Herr nochmal zu Jeremia. und zu den Bürgern Jerusalem. So spricht er: Siehe, ich bereite euch Unheil, haben gegen euch etwas im Sinn. So bekehrt euch doch an jeder von seinen bösen Wegen, bessert eure Wandlung, euer Tun. Aber sie sprechen: Daraus wisst nichts. Wir wollen nach unserer Gedanken wandeln und ein jeder soll tun nach seinem verstockten und bösen Herzen. Versteht ihr dieses Beispiel von dem Ton? Wenn der Ton weich ist, fühlt es sich geborgen in die Hand des Vaters, geliebt. Und der Vater streichelt den Ton und sagt: Boah, toll, du wirst mein schönstes Gefäß und so. Und dann aber, er hat Pläne und so. Und dann aber, wenn er ein Gefäß hat, wo er sieht, es wächst so viel Hartes drin, ja, und es widersteht, es will nicht mehr und es fängt immer mehr an zu meckern. Und im Reich Gott, ich fühle mich viel wohler, wenn ich mit Leuten bin, die nicht vom Reich Gott sind. Das ist eine gefährliche Situation. Und so weiter. Man wird so, wie man sich umgibt. Und so weiter, ja. Und der Herr sieht das. Er sieht diese ganze, ich weiß, das betrifft jetzt niemand hier, aber so, irgendwie wir fangen an, Rotzkotz zu sein. Ja? Und dann ist es eben so, dass Gott dann setzt an, zu zerbrechen. Er setzt an, zu korrigieren, zu züchtigen. Und das ist nie angenehm. Ich weiß nicht, wem das hier jetzt betrifft. Wahrscheinlich gar keinen. Wir sind alle wie Engel. Aber ich kenne solche lange... Nur eine, die sich meldet, okay. Auf jeden Fall, und da hinten noch, weiß ich. Hallo. Andere ducken ihre Kopf ganz tief, um mich nicht anzuschauen. Naja, okay. Aber versteht ihr, und Gott setzt dann an, und um zu arbeiten und so ein Gefäß zu tun, man hat nicht nur die Hände, man hat auch so eine Art Holzskalpel. Und Gott nimmt sein Skalpel. Man fängt an zu schneiden, zu pieksen und so. Und der Topf sagt: Nö, das gefällt mir nicht. Nein, das will ich nicht. Nein, jetzt ist aber Schluss. Nein, nein, mir ging's viel besser ohne dich, Vater. Oh, 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 oh. Und irgendwo fängt der Kampf an. Und das tut weh. Und das ist da, wo Gott dann auch einfach zerbricht. Und das Ding mit Zerbruch ist dies: Der Vater ist stärker. Und wenn wir Stille halten, geht es uns gut. Dann ist das schnell vorbei, die Operation ist schnell vorbei. Das ist übrigens das, was der Geist Gott macht, wenn wir hier liegen in Trance und er tiefe innere Heilung macht. Warum macht er uns Mattscheibe? Warum liegen wir und wir sind in der Herrlichkeit und wir sehen Vision und so, aber wir nehmen die geistliche Welt mehr wahr als die natürliche Welt? Weil Gott damit ganz tief in unsere Vergangenheit, in unsere Herz Dinge heilen kann. Nebenbei gesagt, Eva ist so aus dem Leib von Adam auch rausgekommen. Gott hat einen tiefen Schlaf auf Adam gelegt und dann ist er reingegangen in seine Seite und hat dann Rippe rausgeholt im Geist. Und daraus ist Eva geworden. Aber erstmal musste ein tiefer Schlaf kommen, weil sonst der Mann gesagt hätte: Nein, will ich nicht. Ich bin gern allein. Als heute brauche ich nicht, will ich nicht. So, manchmal muss ja, genau. Die Begeisterung kam dann zuerst und danach der Schmerz. Anyway. Das sind so Prozesse. Okay. Halleluja. Und Gott sagt: Daraus wird nicht, sagen sie. Wir wollen nach unserer Gedanken wandeln. Ein jeder soll tun nach seinem verstockten und bösen Herzen. Also jeder einfach sagt: Nein, Gott, das, was du vorhast, das siehst du so, aber ich sehe das anders. Ja, und wir gehen unseren eigenen Weg. Und das macht uns hart und wir merken, dass wir austrocknen. Der Fluss des Heiligen Geistes hört auf und wir werden trocken, wir gehen unseren eigenen Weg. Amen. Und Gott zerbricht uns und er zeigt damit auch in diesem Text, wer eigentlich der Herr ist. Und solange der Herr das macht, ist es wunderbar. Der Herr züchtigt, Hebräerbrief, der Herr züchtigt so lang, wie wir wirklich seine Kinder sind. Das Schlimmste wäre, aber das macht Gott nicht. Aber ich kenne das auch so mit Situationen mit Leiter, wenn irgendein Leiter sagt, ja, also ich bin fertig mit dir, ich kann nichts mehr machen. Gibt es einen größeren Schmerz als das? Das machen Väter und Mütter nicht, weil du ja eine Blutbindung bist. Aber wenn du geistliche Söhne und Töchter hast und wenn du am Ende den Rücken drehst und sagst, ich habe alles getan, was ich nur konnte und tschüss, du kannst gehen, das schmerzt. Weil eigentlich das Größte, was wir haben können im Leben, ist, dass Leute sich uns hingeben, weil sie an uns glauben und etwas aus uns machen wollen. Die Gedanken Gott helfen, dass sie verwirklicht werden in unserem Leben. Davon lebt der fünffältige Dienst. Die Gaben sind sichtbar in der Gemeinde, dann wird es zu Dienst in der Gemeinde durch Verbindlichkeit und es wächst dann zu Amt durch die Jahre. Und wenn Gott dann das Go gibt. Amen. Das ist so, wie Gemeinde gebaut wird. Amen. Und das nur kurz angerissen, das Leben von Petrus ist ein Beispiel davon. Ja. Petrus, also der Begeisterte in Lukas 5, Jesus sagt, komm, folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Wow, sie verließen alles und folgten Jesus nach, glorreich. Ja. Dann hat er noch andere Jünger gehabt und so und dann ging der Alltag und so weiter. Lief der Alltag mit Jesus und dann mehr und mehr musste man sehen, mussten sie sehen, dass Jesus weich immer auf den Vater geschaut haben, immer das getan hat, was der Vater ihm sagte, so total weich, Teil eins mit dem Vater war. Und Petrus war oft, mit und die anderen Jünger auch, eins mit seinem Fleisch. Und dann sagte Jesus zum Beispiel, sagte Jesus eines Tages, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann haben die mehr oder weniger alle gesagt, na ja, du bist Elia, du bist das. Sie haben einfach im Fleisch weiter gesagt, was sie gehört hatte, was die Leute sagte. Und Jesus sagt, was sagt ihr, wer ich bin? Und das kann man mit dem Fleisch nicht mehr erkennen. Das Fleisch nützt nichts im Reich Gottes. Hier ist eine Frage, ob du in der Hand des Vaters bist, formbar im Geist, eins im Geist mit ihm, erform dich. Und plötzlich kommt von Petrus, das Fleisch war an dem Tag runter, und plötzlich hat er eine Offenbarung des Geistes, und dann ist diese Flexibilität, dann ist diese Offenbarung des Geistes direkt da, und er sagt, du bist Jesus Christus, der Messias, etc., der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Und da ist er total aufgegangen und weich und Sternstunde für Petrus. Und am nächsten Tag, wissen wir, was kommt, dann sagt Jesus, seine Pläne, die Pläne des Vaters für Jesus, Jesus formbar. Es ist die Zeit, ihr Lieben, dass ich nach Jerusalem gehe und dort werde ich sterben. Und jetzt war ja Petrus schon ein halber Leiter, der Assistent von Jesus in Person und seit gestern aufgewertet in seine eigenen Augen. Und dann fängt er an, Jesus zu beschützen. Er vertritt die Rolle. Und dann heißt es, er fuhr Jesus an. Könnt ihr euch das vorstellen? Er fuhr Jesus an. Er übernahm die Rolle des praktisch Beschützer und sagte einfach,
das tust du aber nicht, das widerfährt dir nicht, solange ich hier im Team bin, das passiert dir nicht. Und Jesus muss ihm sagen, hier, geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was der Vater und ich wissen eins. Wenn ich das sage, ich bin einfach wie ein Ton in seine Hand und ein Ton der Herrlichkeit in seine Hand und ich gehe seinen Weg. Und so das, was du meinst, ist dein eigenes Fleisch. Es ist dein eigener Gedanke. Es ist einfach und in dein Fleisch, in deine Gedanken, in deine Seele lebt sowieso der Fürst dieser Welt, Satan. Geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist. Amen. Halleluja. Und deshalb war es nötig, aufgrund all dieser Sache, dass Petrus zur Zeit des Todes Jesus kurz davor bei der letzten Szene dann irgendwie sagt, Jesus, ihr werdet mich verleugnen. Und Petrus sagt dann, ich werde dich nie verleugnen. Und alle anderen sagen auch, ich werde dich nicht verleugnen. Aber er sagt dann auch, sie werden dich vielleicht verleugnen, aber ich nicht. Und daran erkennt man, dass wenn wir in der Hand des Herrn sind, formbar, sind wir demütig. Wir tun, was der Geist Gott formt, was Gott will. Wir sind demütig, wir bleiben geschützt in seiner Hand. Und dann erkennen wir auch in sein Licht, auch wer wir sind. Demut macht, dass du dich selbst erkennst in deiner Identität, im Geist, wer du bist. Und das macht uns auch gesund. Während in unserem Fleisch können wir uns selbst nicht erkennen. Und Petrus hat sich selbst nicht erkannt. Petrus überschätzt sich selbst. Die andere auch, aber Petrus überschätzt sich noch mehr als die andere. Und da er der zukünftige Leiter ist, ist es Leiterschaft hat zu tun mit Demut und Stabilität, Entspannung in dem, wer du bist. Du kannst dich nicht aus eigener Kraft zum Leiter machen. Du kannst nicht durch deine eigenen Gedanken, durch dein Fleisch im Reich Gott leiten oder zu einem Leiter werden. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, wo du Stille hältst. Amen. Wo du entspannt bist. Und dann bist du, wenn du in Leiterschaft bist, bist du auch entspannt. Egal, was du tust im Reich Gottes. Schau die Regi, wenn die prophezeit. Die ist nicht so, die versucht nicht zu prophezeien. Stell dir vor, sie würde sagen, ich probiere ganz stark zu prophezeien. Sie ist einfach entspannt, weil sie weiß, wenn ich entspannt bin, der Geist Gott kommt und dann zack, ja. So ist das. Und so ist es in alles, was wir tun im Reich Gottes. Wir lassen ihn machen und wir halten still. Das Reich Gott wird nicht durch unser Fleisch und durch uns Wir kooperieren, indem wir stille halten, formbar sind und in seine starke Hand die Form annehmen, die er will. Und das setzt voraus, dass unsere Willen mit seinem Willen eins ist, sein Willen mit unserem Willen. Und der Vater ist höchst kreativ, flexibel, unvorhersehbar und der Heilige Geist sowieso. Er tut den Willen des Vaters. Und deshalb müssen wir im Reich Gott auch flexibel sein. Was ist, wenn wir nicht flexibel sind? Wie kann das aussehen? Wenn ich nicht flexibel bin, mich entspannen kann in die Hand des Vaters. Manche Theologiestudenten und Theologen und so weiter studieren zum Beispiel die Bibel und sie finden dann Modell, wie Gott ist. Und es ist nichts gegen Studium, aber die Frage ist wie, was wie und mit welcher Zweck und welcher Hintergrundmotivation die verborgen ist, die nur Gott sehen kann. Im Geist kann man es auch manchmal sehen. Aber ich kann das Handel Gott durch die ganze Bibel studieren und dann sehe ich, Gott ist so und so und so. Und wenn ich dann so und so und so handle, wird Gott das und das tun. Und ohne dass man es merkt, werde ich geleitet von meinem Denken, meine Schlussfolgerung, meine Logik. Und ich studiere nicht mehr die Bibel als ein Gefäß, das formbar in der Hand des Herrn ist und das diese warme Hände und diese Gegenwart spüre und genieße, sondern ich studiere die Art und Weise, wie Gott handelt. Und meine Schlussfolgerung sind dann, wenn Gott A, B, C macht, das steht schon bei Israel, das steht schon da, Jesus hat gesagt und so, und jetzt muss Gott das tun. Ihr Lieben, das ist Kontrolle. Das ist Kontrolle, weil damit, und das ist das Gefahr auch von manchen Studien, manchen Theologiestudien, ich bin nicht dagegen, die Frage ist irgendwo, wie, ob man einen Auftrag von Gott hat. Aber wenn ich aus Unsicherheit oder wenn ich aus Angst mich unter den Vater zu stellen, wenn ich aus Angst mich auszuliefern, wenn ich nicht vertrauen kann, wenn ich deshalb studiere trocken, Schlussfolgerung, das und das und das. Und ich studiere immer auch in meiner stillen Zeit, man studiert, was dann ist und dann nehme ich daraus bestimmte Schlussfolgerungen, Logik und dann handle ich entsprechend. Und dann muss Gott aber entsprechend auch das beantworten. Und das macht Gott nicht. Und das sieht man mehr als was ihr denkt. Auch es ist immer eine Gefahr da, auch im Bereich der Freikirche. Ich habe gerade so eine ganz tolle Predigt gehört von jemandem, der momentan in Amerika, haben die in einer Gemeinde eine ganz große Erweckung. Und der Pastor ist eigentlich ein sehr demütiger Mann, man spürt das. Ich kenne ihn nicht, aber man spürt das einfach. Und dann hat er erzählt, dass er wurde eingeladen, irgendwo in eine Gemeinde oder in seine Gemeinde, seine Frau ist, glaube ich, die Pastorin, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall, er wurde eingeladen zu lehren, glaube ich, über Brownsville, über die Erweckung. Und er hat angefangen zu lehren und ich glaube, am dritten Tag oder so, da waren sehr viele junge Leute da, plötzlich ist Gott gekommen. Und ich meine, er kannte die Geschichte von Brownsville, wir kennen die auch. Zuerst kam Gott rein in der Gemeinde und am Sonntag danach ist alles passiert. Schlussfolgerung. Ja, niemand ist davon ausgenommen vor dieser Gefahr. Und dann sagt er, es ist so, Gott ist reingekommen im Raum und er konnte sich kaum bewegen. Es war so stark, es war so, was hat er noch nie erlebt. Es hat sein Leben verändert. Und dann plötzlich lagen alle Leute mit dem Gesicht auf dem Fußboden. Alle lagen auf dem Fußboden mit dem Gesicht auf dem Fußboden. Und dann ist eine solche Erwartung gekommen, weil die ganze Brownsville, und da hat es da angefangen, genauso. Und dann haben die gesagt, Sonntag, wow, was passiert Sonntag? Und alle, wie die Flitzebogen, total gespannt. Und Sonntag passierte nichts. Und ein Jahr lang ist nichts passiert. Und er war verzweifelt, weil er sagt, was soll denn das? Herr, ich verstehe dich nicht. Warum kommst du einmal so stark? Und was ist daraus jetzt? Und dann hat er wurde so entmutigt davon, auch von diesem Warten und so, dass er dann beschlossen hat zu quittieren. Er sagt, okay, ich werde jetzt als Pastor übergebe ich mein Amt einfach, ich will nicht mehr, es ist mir zu viel. Und Gott hat ihm aber einen Traum gegeben und hat ihm gesagt, was ich tun werde. Hier in der Gemeinde wird Vorreiter sein für das, was ich um die ganze Welt tun werde. Das ist momentan noch in Amerika. Und wir wissen, dass sehr bald Dinge, wir wissen nicht, wie es laufen wird. Zeichen sind einfach da, aber wir wissen, dass es kommt um die Welt. Okay? Wirkliche Erweckung mit starke Zeichen und Wunder wirkend des Geistes, wie wir es noch nie gesehen haben. Und so, er wollte quittieren. Und dann war ein Meeting am nächsten Tag, wo er die Hauptleute der Gemeinde gesammelt hatte. Und bevor er überhaupt am Mikrofon gehen könnte, ging das Telefon. Und da war ein Freund von jemand, von einem der Jugendlichen der Gemeinde, ein Freund hat ihm angerufen und sagt, Pastor, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und ich habe dich gesehen. Und dann hat er genau die Situation der Pastor beschrieben. Du lagst, du hast gekniet, du hast die Hände gehoben, du hast geweint und du hast gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich quittiere. Und das war exakt, was passiert ist. Und dann sagte der junge Mann, und ich muss dir von Gott sagen, quittiere bitte nicht. Don't quit. Don't quit. Zweimal. Dann hat er aufgelegt. Und damit war das Ding vorbei. Ja? Und der Pastor ist geblieben. Und ihr Lieben, 2 Wochen danach ist die Erweckung plötzlich ausgebrochen. Und der Pastor sagt, es hat 2 Wochen gefehlt, vielleicht. Ja? 2 Wochen. Und ich hätte wirklich das Wichtigste, das Höchste, das Tollste, was ich in meinem Leben erlebt habe, verpasst. Und dann hat der Gott später, er hat einfach gefragt, was war denn das? Was? Und er vermutet, er weiß es nicht ganz genau, aber er vermutet, dass Gott einfach runtergekommen ist, um sich die Lage anzuschauen. Ob die Gemeinde das tragen kann, ob sie so weit sind, so wie Gott zu Abraham kam und besuchte ihn im Haus Mamre, um zu sehen, wie die Lage war und so weiter. Und sagte ihm hinterher, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben und auf der anderen Seite das Gericht für Sodom und Gomorra angekündigt hat und die Familie von Abraham, Lot, errettet hat. Ein sehr aktuelles Thema, wie wir wissen, einfach. Okay? Aber Gott hat die Lage angeschaut und dann hat er die noch weiter vorbereitet, gewahrt und zu seinem Zeitpunkt, und das ist nämlich das Ding, ja, lass uns nicht ständig Schlussfolgerungen machen und sag, wenn jetzt Gott das tut und das hat er gemacht und das und das und das und immer suchen nach einer Methode. Was ist die Suche nach Methode? Es ist die Angst, Gott direkt zu vertrauen. Und ich ersetze die Person und die Beziehung mit Gott durch eine trockene Methode, verstandsmäßige Methode, die ich mit meinem Verstand aus der Bibel raushole, aber mir raushole, praktisch mit dem Verstand ohne Offenbarung des Geistes. Die Bibel ist ein Buch der Offenbarung. Und wir müssen, wenn wir meditieren über die Bibel, wenn wir hineingehen in den Text, müssen wir leben drin und wir leben und bekommen Offenbarung vom Geist Gottes. Amen. Es ist aber nicht ein ABC-Buch, ja, so wie ich bei der Buchhaltung oder bei anderen Dingen irgendwie irgendwo, das ergibt das und das und das und dann muss Gott jetzt das tun. Gott ist unvorhersehbar. Lass uns ihm nicht begrenzen. Amen. Und er hat das Recht, ein Gefäß zu nehmen, zu machen, zu zerbrechen und ein neues zu bauen. Und das Ding, was wir haben, ist, dass wir ihn kennen. Jesus, sein Sohn, hat uns errettet. Wir, für alle Ewigkeit, gehören wir zu ihm. Und was wir haben, ist einfach, dass er uns liebt. Dass er uns liebt und dass er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Und dass wir wissen, dass wir von ihm geliebt sind. Diese Sicherheit schafft das Vertrauen in ihm. Egal welche Wege oder Umwege du gehst. Amen. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die ich manchmal nicht immer verstanden habe, aber hinterher bin ich so dankbar dafür. da bin ich einfach so dankbar dafür. Amen. Ein Ding wollte ich noch ganz kurz erzählen. Das ist ein Zeugnis von Seelsorge der letzten Zeit. Und es hat auch was damit zu tun. Stille sein. Warum können wir in die Hand des Herrn nicht stille halten? Wir sind dann so quirlig. Wir wollen alles selber machen und wir machen den kaputt. Und dahinter steckt dieser Geist der Kontrolle. Okay, und es gab jemand, kennt ihr nicht einfach, es ist eine Geschichte der Seelsorge einfach. Es gab jemand, wo ich gebetet habe, bis ich, ja, manchmal betest du auch mal mit Gästen oder sowas und du denkst, boah, geht nicht mehr, ja, kannst nicht mehr. Was kann man machen? Warten. Einfach warten und Gott vertrauen und beten und gucken. Aber eigentlich erwartest du immer, dass der Geist Gott die Person trifft. Und es ist nie passiert. Es war keine Veränderung zu sehen. Und mich hat das wirklich ein Stück gewurmt immer. Es schmerzt dann. Weil das kann doch nicht sein, dass Menschen Heilung, innere Heilung, Befreiung erleben und hier passiert nichts. Und dann siehst du eigentlich, es ist nicht so, dass es ein Mensch konstant geht, sondern konstant gut oder schlecht geht, sondern es geht auch nach unten dann. Und das spürt man auch. Natürlich sind es Prozesse der Zerbruch dann für die Person. Und vor einiger Zeit kam die Person und das war gerade so eine Zeit des Feuer hier, so ich Feuer und dann komme ich bei denen und mache Feuer und plötzlich spüre ich, das ist sowieso wie ein Kühlschrank, das kannst du machen. Feuer auf dem Kühlschrank ist schwierig. Aber ich spürte auch, wie der Heilige Geist mir sagt, nein, Alice, leg die Hand auf sein Herz. Mache ich sonst auch immer. Aber irgendwie, dann habe ich die Hand auf sein Herz gelegt. Und wir haben das so oft durchgemacht, aber es war anders. Und ich hatte ein Bild und ich sah eine Wand, so eine dicke Wand, der war so glatt wie eine Autobahn, so hart wie eine Autobahn. Und hier war Gott und da war die Seele, dieser Mensch. Und das war das Einzige, was ich sah. Ich sah diese Wand, aber was ich hatte, war ein totales Mitleid, totales Erbarmen. Und ich sah diese Seele, die schreit und da ist diese Wand. Und Gott ist auf der anderen Seite. Und dann sah ich, wie Gott, und ich sagte das auch, Gott sieht dich. Er sieht deinen Schmerz. Und für Gott ist diese Wand nichts. Jesus, wenn er auferstanden war, buff, stand er plötzlich im Raum. Wir kennen heute übernatürliche Translation. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Für uns ist Translation, für ihn ist das normal, buff. Und auf jeden Fall, er sieht durch diese Wand. Und ich hatte so ein Mitleid. Und ich wusste, da passiert was. Und ich gucke. Und dann sehe ich, wie dieser Mensch, wo ich eigentlich nie was sehe, plötzlich Tränen rollte. Und ich wusste, der Geist Gott erreicht ihn. Und dann kam er nach einiger Zeit auf mich zu und sagte, Alice, was muss ich jetzt machen? Hier ist diese Mauer und ich kann zu Gott nicht durchbrechen. Was ist die Antwort? Wieso soll er durchbrechen? Sei still und warte. Gott hat gesagt, ich erreiche dich, ich sehe dich. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Versteht ihr? Und dann habe ich ihm das gesagt. Nicht du musst durch die Wand. Du musst nicht zu Gott kommen. Du willst, dass Gott sieht es. Gott sieht deinen Schmerz. Aber Gott bricht durch. Und dann sah ich auch für das zweite Mal. Und seitdem passiert etwas. Und ich spüre das immer, wenn wir beten. Irgendwo spüre ich da, wo es früher nicht erreichbar war. der Geist Gott fängt an zu erreichen. Amen. Ja, das ist toll. Echt, das ist echt toll. Und was ich glaube auch, also wenn jemand solche Dinge durchlebt im Leben, ja, fing mich tot von Angehörigen und so weiter und jahrelang Wüstezeit und so. Wisst ihr, was das ist? Das ist, weil Gott so jemand vorbereitet. Vorbereitet für eventuell etwas ganz Wichtiges, was ganz Großes. Ja. Amen. Gott zerbricht und heilt. Es gibt ja, ich glaube, in Jeremia dieses Wort, ich zerbreche und heile, ich verwunde und verbinde und so weiter. Ja. Und das betrifft auch die Seele.